herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallihallo.
Und ich bin der Daniel. Und wir befinden uns in der Dread-Reihe. Das heißt also, wir wollen uns heute mit einem weiteren Dread-Abenteuer beschäftigen. Und zwar ist das heute Unter dem Stahlhimmel. Wie auch bei dem ersten Abenteuer gilt, wir erzählen jetzt hier grundsätzlich alles. Also, wer das Abenteuer noch spielen möchte, sollte die Episode besser nicht hören. Der kann die dann anschließend hören. Aber als Spielleiter ist natürlich herzlich eingeladen, sich einmal das Ganze anzuhören. Dann weiß er ungefähr, worauf es hinausläuft. Das Abenteuer ist ja auch relativ kurz. Ich glaube, ungefähr 10 Seiten. Das kann man relativ zügig vorbereiten. Aber wir können hier noch ein paar Hinweise geben zum Thema, wie man das gespielt hat. Weil das ist das Szenario, was ich auch geleitet habe. Und Andreas, du hast es sogar öfter geleitet.
2-mal, ja.
Ja, sehr gut. Dann können wir hier gleich ein bisschen aus der Erfahrung schöpfen. Okay, also wer das Ganze noch spielen möchte, sollte jetzt abschalten. Und für alle anderen heißt es nochmal herzlich willkommen. Okay, Unter dem Stahlhimmel ist, würde ich sagen, somit das klassischere Abenteuer, was bei den Abenteuern für Dread dabei ist. Also es ist ein Science-Fiction-Horror-Szenario.
Genau, das ist so, ich würde mal sagen, das Science-Fiction-Horror-Szenario, nämlich das Geisterraumschiff.
Ja,
das Event tote Horizon. Raumschiff, genau, Event Horizon, das schwarze Loch. Da gibt's ja, ich weiß gar nicht, auch im Rollenspielbereich gibt's da Dutzende von. Das ist, ich habe hier irgendwo ein Traveler-Abenteuer von deutschen Autoren rumfliegen, was Thema hat. Mein erstes Abenteuer, was ich mit dem Index-Card-RPG gespielt habe, war so ein Ding. Das funktioniert eigentlich immer.
Ja, ist ja auch ein Geisterhaus im Weltall. Also ist auch, gehört auch für mich zu den Highlights. Also ich mag das Setting, finde ich gut. Science Fiction und Horror passt eigentlich ganz gut zusammen. Gleichzeitig noch Alien natürlich, darf man nicht vergessen.
Ja,
passt
natürlich,
hier auch klar, richtig
ja,
gut.
Ja.
Also
und
das läuft gut.
Das Tolle ist, dass man das so ein Raumschiff halt nicht einfach verlassen kann. Das ist so, und deswegen funktioniert das so gut. Ein Geisterhaus kannst du einfach rausgehen. Beim Raumschiff wird es schwieriger.
Das ist auch Teil dieses Szenarios. Die Charaktere docken ja hier an und ihr eigenes Schiff verschwindet dann. Vielleicht sollten wir darauf kurz eingehen. Wir hatten im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass das vielleicht zu dem ein oder anderen Problem werden könnte.
Ja, also das, wenn man dem Text hier hundertprozentig folgt, dann geht's halt los, dass die Charaktere einen Hilferuf kriegen oder ein Schiff entdecken und danach ein Funkhilferuf kommt und dann alle an Bord des fremden dunklen Schiffs gehen müssen, damit dann was passiert, damit ihr eigenes Schiff abkoppelt und nicht mehr in Reichweite ist. Und das hat bei mir so ein bisschen zu Problemen geführt, wenn man das in der Reihenfolge einfach so durchzieht. Ich weiß nicht, du hattest eine gute Idee dazu, wie man das am besten löst?
Also ich meine, ich habe das so gemacht, dass das genauso wie mit dem Werwolf-Abenteuer, also die Charaktere werden einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Also das heißt, sie sind alle schon an Bord, das Schiff ist bereits abgekoppelt, dann kommt die Nachricht rein und dann startet das Szenario.
Ja, genau. Ich glaube, das würde ich auch so empfehlen in dem Szenario. Weil ich habe das damals anders hingekriegt. Ich habe dann halt einfach ein paar Situationen gemacht, dass der eine, der dann an Bord des eigenen Schiffs geblieben ist, dann doch noch nachgekommen ist. Das war aber auch ein bisschen Nettigkeit vom Spieler, weil der, glaube ich, gemerkt hat, worauf es rauslaufen soll. Das würde ich nicht riskieren. Da gibt es vielleicht den einen oder anderen Spieler, der das doof findet. Also perfekt, dieser in Akt 1, Teil 1, der Ruf einfach schon auf dem Schiff, wenn das alte Schiff weg ist und dann kann man direkt losspielen. Das ist bei so einem One-Shot, die Dread-Abenteuer ja immer sind, funktioniert das immer ganz gut.
Okay, wenn wir das aus dem Weg haben, schauen wir uns einmal kurz an, worum es überhaupt geht. Die Charaktere sind im Weltraum unterwegs und treffen auf die ISS Auerbach und die treibt im All. Die Lebenserhaltungssysteme sind runtergefahren, der Strom ist mehr oder weniger auf Minimum, die Schwerkraftgeneratoren sind ausgefallen, das heißt also, man muss mit Raumanzügen da rein, am besten noch mit Magnetschuhen und so weiter, oder eben man schwebt dann eben durch die einzelnen Korridore. Alle Leute sind irgendwie verschwunden. Es gibt einen Typen an Bord, der mit den Charakteren im Funkkontakt steht. Überall ist sind so gräuliche Flocken in der Luft und später stellt sich dann heraus, dass das menschliche Überreste sind. Es gibt eine wahnsinnig hohe radioaktive Strahlung, die auch zu Übelkeit, Halluzinationen und Kopfschmerzen führen kann. Und der größte Faktor ist eben, dass dieses Schiff kein kolonialer Transporter ist, wie es in den Aufzeichnungen ist, sondern es ist ein Forschungsschiff, was auch mit dem Militär und dem wissenschaftlichen Komplex in Verbindung steht. Und die haben ein merkwürdiges Wesen an Bord genommen in Form von Steinen. Und das führt dann dazu, dass das ganze Forschungsteam übernommen wurde von einem Symbionten. Und die haben sich dann ausgebreitet. Und jetzt gibt es 100 von diesen Wesen an Bord dieses Schiffes. Und es ist dann letztendlich 100 gegen 6 Charaktere, die hier an Bord gehen. Die wachen aber erst nach und nach auf. Das heißt also, die sind am Anfang, sind die noch in so einem Winterschlaf, aber spätestens, wenn die Charaktere dann im letzter Teil des zweiten Aktes beginnen, den Generator wieder anzuschalten, dann sind die alle wieder da und dann wird's kompliziert.
Zombies im Weltall.
Genau, richtig.
Außer, dass die Zombies hier eine Schwarmintelligenz haben und irgendwelche Parasiten, Symbionten, irgendwas ist, was in den Leuten wohnt, wo sich der Spielleiter dann übrigens auch selber ausdenken kann, was das genau ist. Der kann das ein bisschen abhängig von den Ängsten machen, die in den Fragebögen für die Charaktere ausgefüllt werden.
Ja, genau. Okay, was für Charaktere haben wir denn überhaupt? Das ist vielleicht eine gute Überleitung.
Ja, genau. Also wir haben einmal den Captain, den Chef des Ganzen, der eine dunkle Vergangenheit hat, der irgendwie ein Geheimnis mit sich rumschleppt und einen eigenartigen Führungsstil hat. Dieser eigenartige Führungsstil sorgt dann auch dafür, dass in den Fragebögen von den anderen Charakteren häufiger mal auftaucht, warum hältst du dich für den besseren Captain? Oder warum denkst du, bist du besser geeignet für den Job? Dass man auch gleich so ein bisschen charakterinterne Zwistigkeiten drin haben kann. Dann ist hier halt auch die Frage, wie bei mehreren anderen auch, wovor hast du Angst? Also beziehungsweise er hat eine richtig echte Phobie. Das ist Charakter Nummer 2, weil ich dachte, ich fange trotzdem mit dem Captain an. Charakter Nummer 1 ist der Techniker, der von irgendwas abhängig ist, der die Frage gestellt kriegt, wie viel Schmutz kannst du ertragen, was durchaus eine nette, was Nettes ist, was der Spielleiter aufgreifen kann, wenn diese Staubflocken, die sich dann als abgestoßene Haut herausstellen, in dem Schiff rumfliegen. Da gibt's irgendwelche Rangstreitigkeiten, die der hat, dazu gibt's eine Frage. Dann haben wir den dritten, das ist ein Arzt, der offensichtlich Schmerzmittel abhängig ist oder ab und zu so Migräneanfälle kriegt und dann sagen muss, was er denn dagegen nimmt. Man hätte also eventuell so eine Art Sucht, die man noch mit einbauen kann. Dann haben wir den Navigator, der Angst vor Krankheit hat und noch so ein paar andere Sachen. Wir haben einen nicht-menschlichen Charakter, der selber entscheiden soll, inwieweit er nicht-menschlich ist. Und der dadurch auch so ein bisschen, sagen wir mal, die Charaktere misstrauen, also die anderen misstrauen ihm so ein bisschen. Und das soll dann hier festgelegt werden, warum eventuell. Und das ist quasi so ein Alleskönner, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der sechste Charakter, der ist der Forschungsleiter, das Fachgebiet legt er selber fest. Die Fragen, die hier so gestellt werden, sind, also wir kommen ja im dritten Abenteuer, laufen die Fragen ja alle sehr, dass man so ein Netzwerk aus kleinen Schwierigkeiten und Charakterspiel und so weiter sich bauen kann. Im ersten Teil wird es ein bisschen angedeutet, das spielt hier alles nicht so eine wahnsinnige Rolle. Also es ist weniger stark involviert als in anderen Abenteuern, sag ich mal so. Klar spielt es eine Rolle, aber es ist weniger stark involviert.
Ich glaube, der Fokus liegt hier tatsächlich auf der Erforschung des Raumschiffs bzw. des Geisterhauses. Ne? Also das ist der eigentliche Teil. Es ist also mehr, also wirkliches Survival-Horror-Abenteuer.
Das ist auch das Abenteuer, mit dem ich damals angefangen habe, Dread zu spielen. Das war mein allererstes Dread-Abenteuer.
Habe ich auch, ja.
Weil es relativ geradlinig ist, weil man da nicht mittendrin dauernd irgendwelche Entscheidungen treffen muss und man kann hier schön ein paar Szenen, ich nenne es mal böse, abarbeiten, also mit den Spielern durchspielen. Die sind spannend und über den Turm kriegt man da dann noch ein bisschen extra Spannung und so. Das hat mir damals so als Einstieg am besten gefallen eigentlich. Der Werwolf wäre wahrscheinlich sogar fast noch besser geeignet gewesen im Nachhinein, aber
wieso? Das stimmt, aber ich finde, dieses Szenario vergibt einem eher, wenn nicht ganz so viele Spieler am Spieltisch sitzen. Ich habe das damals mit 3 Leuten gespielt und ich finde, bei den anderen Szenarien geht sehr viel verloren, wenn du nicht irgendwie 4-5 Leute am Tisch hast.
Stimmt, ja, hast du recht. Ich habe das ja immer nur auf Cons gespielt. Das heißt, ich hatte immer 6 Leute da sitzen.
Das ist, ja, das ist entwickelt das auch nochmal eine andere Dynamik, denke ich mal. Aber bei den anderen Szenarien, also sowohl der Werwolf als auch unter der Maske, also da ist es wichtig, dass mehr Leute am Tisch sitzen, weil die Leute untereinander ein bisschen besser verknüpft sind und weil die eben dann auch untereinander eben ja Probleme haben und Zwiesigkeiten.
Wobei das bei beiden Spielen bei mir nur so lala zum Tragen gekommen ist. Also das war sehr, sehr stark der Fokus auf, um Gottes Willen, was passiert hier alles Gruseliges.
Ja gut, aber das ist wahrscheinlich dann von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Ne?
Definitiv, ja. Und das ist jetzt auch, ich empfinde das auch nicht unbedingt als Nachteil. Man kann auch mal schön fokussiert sich auf den Gruselfaktor konzentrieren und das Charakterspiel ein bisschen weiter hinein stellen. Und das ist, wer Bock hat, der kann ja loslegen. Ne?
Jo. Okay, bevor wir uns genauer mit den einzelnen Akten beschäftigen, würde ich gerne nochmal das Ganze erweitern mit einem zusätzlichen Charakter, nämlich dem Schiff. Das Schiff ist ja genauso wichtig wie die Leute, die das Schiff betreten und der einzige Überlebende und die Symbionten. Das heißt, das Schiff ist relativ simpel aufgebaut. Das hat 3 Ebenen. Von unten nach oben ist es Ganz unten befindet sich der Laderaum. Dann kommt die Kommandoabteilung mit der Brücke und so weiter. Und ganz oben wird die Mannschaft untergebracht und da befinden sich dann ebenfalls auch die Freizeiträume und sowas und der hydrophonische Garten und so Kram. Der Maschinenraum erstreckt sich dann irgendwie so über das ganze Schiff und da hatte ich, als ich das geleitet habe, mir nochmal eine Schiffskarte rausgesucht. Ich habe dann irgendein Schiff gesucht. Im Internet findet man Raumschiffpläne. Es muss ja nicht gerade die Enterprise sein oder so. Es ist ein bisschen extrem. Aber ich fand das ganz sinnvoll, weil man dann noch ein bisschen mehr Infos hat. Man kann das Ganze aber auch improvisieren oder, ja, sagen wir mal, ein bisschen grob sich selbst aufzeichnen, was für unterschiedliche Räume da sind. Ich glaube, das Index-RPG arbeitet so.
Das Index-RPG hat so wahrhaftig deswegen Indexkarte. Das hat Karteikarten mit Bildern drauf. Und die Bilder sind dann immer ein Symbol und man legt die Karteikarten einfach als symbolische Räume aneinander. Das kann man hier auch super machen. Also ich habe bei meinem ersten Durchgang einfach gar keine Karte gehabt und das hat ziemlich gut funktioniert. Das ist, die Leute sind halt einfach da lang gegangen, was ich beschrieben habe, und haben dann die passenden Räume, haben gesagt, Mensch, jetzt suchen wir einen Weg da und dahin, finden wir den, und dann je nach Abenteuersituation habe ich dann gesagt, ja, findet ihr oder nein, findet ihr nicht, und dann mussten sie halt dementsprechend weitersuchen. Das hat ganz gut geklappt. Macht das Abenteuer noch geradliniger. Das hatten wir im Vorgespräch. Meinst du, das wäre dein Grund, eine Karte rausgesucht zu haben?
Genau, ja. Das ist eines der, ich sag mal, Probleme dieses Szenarios oder der Herausforderungen als Spielleiter. Das Ganze ist recht geradlinig. Man muss da ein bisschen drauf achten. Es wird vor allen Dingen sehr geradlinig, weil der gefreite Justin King sich immer über Funk bei den Charakteren meldet und denen mehr oder weniger sagt, was zu tun ist.
Das ist der eine Überlebende, der sich verschanzt hat und dann immer mal wieder Gelegenheit hat, unterschiedlich begründet im Abenteuer, aber sehr schlüssig, dass er mal mehr, mal weniger gut Funkkontakt zu den Charakteren aufnehmen kann.
Genau. Und da müsste man ein bisschen schauen. Und ich dachte mir, es wäre irgendwie sinnvoll, wenn die Charaktere mit Hilfe einer Karte, also spätestens wenn sie die Stromversorgung wiederhergestellt haben und die Lebenserhaltungssysteme auch wieder da sind, dass sie sich dann auch ein bisschen besser orientieren können in dem Schiff. Und ich fand das mit einer Karte dann sinnvoller, weil dann muss ja nicht ständig sagen, wo man hingeht, weil dann, ja, hat man eben auch keine Wahl, ne? Also man weiß es eben dann nicht. Und man verlässt sich ja auch auf den, weil der kennt ja das Schiff.
Ja, genau. Also wenn man irgendwie eine coole Karte im Internet finden sollte, wenn man ein bisschen sucht, ist natürlich auch nochmal ein tolles Bild einfach. Wenn man hier so eine Blaupausenkarte oder sowas findet, da gibt's ja ein paar im Internet, oder eine, die hellblaue Linien auf Universum dunkelblau beziehungsweise Universum schwarz irgendwie hat oder so. Das ist ein ganz tolles Handout, was man in die Mitte legen kann, wenn man das dann vielleicht noch auf DIN A3 zieht oder so, dann können die da ein bisschen hin und her laufen. Das ist ganz toll. Sonst könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man es halt wie bei dem Index-Card-RPG einfach als Fließdiagramm selber malt. Dass man sagt, hier ist das, hier ist das, hier ist das.
Ja, ich glaube, das klappt auch sehr gut. Okay, gucken wir uns mal die einzelnen Akte an. Wie bei allen Dread-Szenarien üblich, ist das Ganze in drei Akte unterteilt. Ne, Akt 1, Akt 2, Akt 3. Und die eskalieren dann immer weiter. Das Ganze beginnt, wie du schon sagtest, Charaktere sind an Bord, bekommen diesen Notruf von Justin King, und der ist aber mehr oder weniger unverständlich.
Ja, es ist, ein paar Worte kann man rausholen. Sitze fest, Abstellkammer, Forschungssektor. Das waren die drei Worte, die man verstehen kann. Ich habe übrigens damals einen Radio auf dem toten Kanal gedreht, ja, und habe mein Handy daneben gelegt und habe dann den Funkspruch aufgenommen. Ich kann nur jedem raten, mehr zu üben als ich. Bei mir hat das mehr Gelächter als irgendwas anderes ausgelöst. Das hat nicht so funktioniert. Weil das ist so, dass die Leute nur einzelne Worte verstehen und auch noch genau diese. Das ist ganz schön schwer, dann in die Praxis umzusetzen. Das klang bei mir ziemlich doof. Das hat auch den einen oder anderen Grinser bei den Spielern ausgelöst.
Naja, aber kann auch nicht schaden. Der Horror kommt dann, wenn man die Steine ziehen muss.
Ja, ja, das Abenteuer hat trotzdem super funktioniert. Das war, wie gesagt, mein erster Durchgang da. Das lief großartig. Aber ja. Prinzipiell eine gute Idee, aber viel üben, Leute.
Der erste Akt ist ohnehin eher so ein Kennenlernen der Umgebung. Es gilt erstmal die Grundversorgung wieder anzustellen. Das heißt also, dass man nicht mehr in der Schwerelosigkeit durch die Gegend wabert hier und dass man Strom hat und dass die Lebenserhaltung auch wieder funktioniert. Und dazu muss man erstmal zur Energieversorgung. Das ist erstmal die Hauptaufgabe der Charaktere. Und darum ist auch der Techniker der erste Charakter, weil das ist der wichtigste.
Stimmt, ja, ist gar nicht so falsch. Das ist ganz gut. Man kann nämlich gleich am Anfang ein paar Steine ziehen lassen, wenn die Leute da versuchen, in der Schwerelosigkeit irgendwo rumzuhopsen und Dinge zu erreichen.
Und ja, so. Genau. Und wenn das Ding angeschaltet wird, dann ob nicht irgendwas auf die Charaktere fällt oder so. Genau.
Das ist auch eine sehr, sehr schöne und sehr griffige Szene, weil nämlich genau in dem Augenblick, als die Schwerkraft wieder angeht und eventuell Dinge runterfallen und die Steine ziehen müssen und vor allem der ganze Staub, der da ist, nochmal aufgewirbelt wird und man sieht super schlecht, dann kommt der erste Angriff von einem dieser Symbiontenviecher. Das war bei uns eine sehr schöne Szene. Ja, so aus dem Nichts, was rausgeschossen kam und zwei Steine ziehen und einer wäre fast in den Lüftungsschacht gezogen worden und dann schwupp war es weg. Das war gut.
Das glaube ich, das funktioniert wirklich gut. Okay, im zweiten Akt geht es dann darum, ein bisschen mehr das Schiff zu untersuchen. Also wir haben also eine Grundlage geschaffen und jetzt geht es eben darum, herauszufinden, was ist denn hier überhaupt passiert? Weil bislang weiß irgendwie überhaupt keiner, was passiert ist. Diesen Symbionten, den man irgendwie da überwältigt, da kann man auch irgendwie nicht so genau rausfinden, was das ist. Und der ganze zweite Akt besteht dann darin, eben das Forschungslabor irgendwie zu finden und dann die Leichen zu untersuchen, die eben dann auch von den Symbionten so übrig geblieben sind.
Genau, das ist auch, ist auch relativ kurz eigentlich, ne? Erstmal suchen sie, dann finden sie Leichen, dann kommen dann nochmal ein paar Angriffe und dann finden sie dann das Zeichen, dass diese Angreifenden halt selber Menschen waren, wo irgendwelche Parasiten oder sowas drin sitzen. Also eigentlich ein ganz, ganz typischer, echter zweiter Akt, ne? Das ist halt, beim ersten Abenteuer fällt das gar nicht so auf. Aber hier ist das ganz typisch. So am Anfang erstmal so, was ist hier los? Und der zweite Akt endet damit, wenn die wichtigen Fragen alle geklärt sind und jetzt Handlung gemacht werden muss, wie reagieren wir drauf? Ganz typisch wie im Filmlehrbuch.
Und im dritten Akt geht es dann darum, wie wir dann haben wir eine neue Situation, dann haben wir eben diese Problematik, dass wir alles wieder angestellt haben. Und die Kreaturen können dann sozusagen los und würden gerne einen neuen Planeten ansteuern, um sich auszubreiten. Und das muss natürlich verhindert werden. Das heißt, die Charaktere müssen versuchen, das Forschungsschiff wieder lahmzulegen. Aber denen stehen dann eben so an die 100 Symbionten im Weg, um zum Reaktorkern dann zu kommen, um den dann zu überladen, ist ein langer Weg und das ist auch nicht so ganz einfach. Und das soll auch nicht einfach sein, denn das hier steht nämlich eben alles auf dem Spiel.
Ja, das ist ja das Showdown des Abenteuers dann, ne? Wenn sie dann verfolgt von 100 Symbionten irgendwie versuchen, zu den Fluchtkapseln zu kommen. Das hat übrigens bei uns damals wahnsinnig gut funktioniert, weil irgendwie bei einem der Charaktere hat sich aus dem Fragebogen ergeben, dass der Bomben bauen kann.
Ah, cool, ja.
So aus Kram. Und dann haben die halt den Putzmittelschrank gesucht, haben dann da das aggressivste Zeug sich geschnappt und noch irgendwelches Füllmaterial von aus der Wand gerissen oder so und haben sich dann eine Bombe gebaut. Und haben gesagt, so, wir bringen das jetzt hier im Maschinenraum oder an den, ich weiß gar nicht mehr, wo sie es angebracht haben, wahrscheinlich am Reaktor und gehen dann los. Und dann war dann die Frage, wann lasse ich den Stein ziehen? Mhm. Und durch irgendeine Eingebung habe ich gesagt, nee Leute, den Stein, ob das Bombenbauen geklappt hat, ziehen wir nicht jetzt, sondern den ziehen wir ganz zum Schluss, falls ihr das überlebt und falls ihr zu den Fluchtkapseln kommt, dann ist das der letzte Stein des Abenteuers, um zu gucken, geht die Bombe so hoch wie geplant oder nicht? Und da ist dieses grandiose Foto entstanden. Das war nämlich exakt dieser Stein, der den Turm zum Einsturz gebracht hat. Und irgendjemand hat das fotografiert, wie noch Steine in der Luft sind und die Leute sich vor die Stirn schlagen und den Mund aufreißen und so. Und ein fantastisches Ende für ein Abenteuer. Es ist so, die gehen alle im Flammenball unter. Und haben zwar alle gerettet, aber ist halt zu früh hochgegangen. Wahnsinnig gut. Das hat so ein Glück hatte ich danach nie wieder.
Aber so ähnlich ist das bei mir auch geendet. Also da haben es die Charaktere dann geschafft. Also die sind dann zur Fluchtkapsel gekommen und konnten sich dann retten. Ich glaube, einer ist verstorben. Ich bin aber nicht mehr ganz sicher. Das Besondere an dem Akt ist ja auch noch, dass man irgendwie versuchen muss, King am Leben zu halten. Der ist nämlich selber verletzt. Ich glaube, der hat irgendwie sich das Bein gebrochen oder den Knöchel gebrochen oder irgendwie sowas. Und der hat aber die Infos, wo sich die letzten Fluchtkapseln befinden. Das heißt, der möchte ebenfalls runter von dem Schiff. Aber wie gesagt, es sind überall Symbionten. Das heißt, im Grunde genommen müssen die Charaktere mehr oder weniger auch auf sich aufmerksam machen, damit der eben nicht in den Zwischenwänden hier von den Symbionten überfallen wird und gefressen wird oder übernommen wird vielmehr.
Also das ist empfand ich übrigens als relativ starke Herausforderung, diese letzte Flucht.
Das stimmt.
Weil das so darzustellen, dass die Spieler nicht den Eindruck haben, so naja, der Spielleiter häuft jetzt einfach Leute auf uns und lässt uns Steine ziehen, bis wir angekommen sind. Da muss man als Spielleiter ein bisschen Empathie besitzen, sag ich mal. Und das dann oder sich vorher, keine Ahnung, eine Strichliste machen, mit wie viel Steine lasse ich ziehen bis zur Kapsel oder so ähnlich. nicht. Das geht ja auch. Der Turm richtet's.
Man muss auch ein bisschen überlegen, damit das nicht nur Kampfszenen sind. Also, weil das wird ja dann auch relativ langweilig. Da lohnt es sich dann auch, sich vielleicht so eine kleine Liste zu machen. Also, man könnte anfangen, man muss einen Sicherheitscode brechen, um irgendwie reinzukommen. Man muss die Türe aufstemmen, aber da kommen schon Symbionten irgendwie durch den Korridor. Man muss versuchen, den richtigen Weg zu finden, die richtige Leiter. Das Licht funktioniert in dem Korridor nicht. Das muss vorher angeschaltet werden. Oder hier ist Schwerkraft immer noch ausgeschaltet, was auch nochmal zu Problemen führt. Aber man kommt auch schneller voran. Das sind alles so Situationen, die man sich irgendwie überlegen könnte als Spielleiter, um das Ganze noch ein bisschen spannender zu gestalten. Wenn eben nur gekämpft wird, nutzt sich das dann doch recht schnell ab.
Ja. Ich glaube, hier käme dann nochmal eine Karte, die man sich vorher rausgesucht hat, nochmal sehr glorreich zum Einsatz, weil man einfach als Spielleiter vorher sich an bestimmten neuralgischen Punkten auf der Karte besondere Szenen ausdenken kann und man dann, naja, Dungeon-artig wird's ja nicht in dem Sinne, aber sagen wir mal, die aufregende Flucht durch Korridore, wo dann an bestimmten Kreuzungen Dinge passieren, die könnte man auf so einer Karte halt ganz gut machen, ohne den Spielleiter den Eindruck zu geben, dass der Spielleiter, wie heißt es so schön im Rollenspiel Neudeutsch, nur handwedelt. Übrigens auch, wer das erfunden hat, das Handwedeln. Aber gut, persönlicher Geschmack von mir, sorry.
Wenn man nicht auf eine Karte zurückgreifen möchte, könnte King auch, weiß ich, drei Varianten anbieten, durch die man gehen könnte. Also das ist einmal, es gibt einen wahnsinnig kurzen Weg, aber das ist einfach der gefährlichste von allen. Es gibt so einen Mittelweg und es gibt dann eben einen sehr langen Weg, der aber dann relativ ruhig ist. Aber dann braucht es eben auch sehr lange, ne? Also dann muss man den irgendwie sehr schnell hinter sich bringen oder so. Das ist vielleicht auch noch eine Option, um nochmal eine Entscheidung abzuverlangen.
Ja, gute Idee, ja.
Ja. Ansonsten muss ich aber auch sagen, das Szenario ist relativ kurz. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das irgendwie daneben gehen kann. Also man muss als Spielleiter so ein bisschen, wie du schon sagtest, Empathie besitzen, eben rauszufinden, wann man King irgendwie einsetzt. Weil in der letzten Phase ist auch der Funkkontakt wesentlich besser als am Anfang. Am Anfang ist er immer gestört. Man kann den zwar mit irgendwie 2-3 Zügen, kann man den ein bisschen verbessern, aber so richtig gut ist der nicht. Da ist eben noch so ein bisschen erforschender. Aber am Ende dreht sich eben auch das Ziel der Charaktere und dann ist King, ja, der wird dann eben zu einem anderen Objekt innerhalb des Szenarios.
Ja, genau. Zuerst ein bisschen Wegweiser und dann mehr Hemmschuh, ne?
Genau, ja. Ich hatte nie die Phase gehabt, dass irgendjemand innerhalb des Szenarios schon stirbt. Ich hatte, glaube ich, bei der Werwolf-Geschichte, hatte ich, glaube ich, schon erwähnt, dass Dread immer... Da gibt's immer noch so einen Ersatzcharakter, habe ich den Eindruck. Und das ist ja auch so eine Situation, wo die Leute durchaus mal Fragen stellen, was passiert denn, wenn einer eben sofort stirbt? Weiß ich, der ist dritter Zug tot. So, dann bietet sich zum Beispiel hier King vielleicht als entsprechender Charakter an, als Ersatzcharakter, der da noch irgendwie da ist. Oder es gibt noch irgendwie einen anderen Überlebenden oder so. Das kann man dann durchaus einsetzen.
Wobei das Abenteuer hier, zumindest so habe ich es erfahren, von sich aus so relativ kurz ist, dass es nicht schwierig ist, den Turm einfach so lange stehen zu lassen, bis der Showdown kommt. Das ergab sich hier ziemlich natürlich. Das war so, deswegen vielleicht haben wir da einfach Glück gehabt. Aber das war so, ich musste mich da nicht drauf konzentrieren. Ich hatte vorher noch nie Dread gespielt und wusste jetzt nicht, was das mit den Zügen auf sich hat. Und es ergab sich ziemlich von alleine.
Wir sind eigentlich fast fertig mit dem Szenario. Wir haben nur noch zwei Sachen. Wir hatten im Vorgespräch noch ein kleines Problem mit dem Szenario. Das wolltest du noch erwähnen. Und dann habe ich noch eine Frage, die uns auf unserem Patreon-Account gestellt wurde. Und die würde ich dann gleich noch beantworten wollen.
Ja, also wir hatten ja gerade gesagt, dass das Abenteuer fast idiotensicher ist zu spielen. Ich würde mal sagen, es gibt nur ein einziges Risiko, nämlich das ist der relativ geradlinige Aufbau. Also man muss als Spielleiter ganz dringend sich selber unter Druck setzen, dass man flexibel auf das reagiert, was die Spieler tun. Mit anderen Worten, wenn die auf eine ganz abgedrehte Idee kommen, die da nicht steht, dann muss man das gelten lassen und gegebenenfalls auch mal je nach Stimmung am Tisch vielleicht mal eine Abkürzung zulassen oder eben den King dann doch sterben lassen und sie müssen selber suchen oder was auch immer, da vielleicht vorher 2-3 Gedanken zu machen oder sowas. Das ist das einzige Risiko, was ich hier sehe, ist, dass die Spieler sich gerailroadet fühlen. Sonst ist das Abenteuer wirklich sehr einfach zu leiten.
Ja, würde ich auch sagen. Da muss man ein bisschen drauf achten, ein bisschen flexibel sein, ne? Also nicht krampfhaft irgendwie an die Akte irgendwie abarbeiten oder so, sondern ein bisschen flexibel rangehen und dann funktioniert das. Es ist aber für Spielleiter, die das Spiel gern mal kennenlernen möchten und vor allen Dingen auch für Spieler, die vielleicht nicht so häufig Rollenspiel spielen, ist das ein ganz dankbares Szenario, weil eben auch die Gruppe untereinander nicht so arg verknüpft ist, sodass man gegen die anderen irgendwie anspielen müsste oder so, wie im letzten Szenario beispielsweise.
Ja, nicht umsonst habe ich das als erstes ausgewählt und du ja auch. Das ist ja, genau der Grund. Ja. Ja.
Okay, gut. Ja, dann sind wir fast durch. Wenn noch Fragen zu Dread auftauchen, schreibt gerne in die Kommentare oder schreibt uns eine Mail. Dann können wir die Sachen auch beantworten. Und das wurde gemacht vom Raphael. Der hat uns nämlich eine Nachricht geschrieben. Und zwar ist seine Frage, ich paraphrasiere mal ein bisschen. Es geht darum, dass wenn du einem Killer gegenüberstehst und der Killer dich tötet, dann musst du ja als Spieler einen Stein ziehen, um zu entkommen. Was ist, wenn ich aber keinen Stein ziehe? Dann überlebe ich ja, weil ich habe ja nicht gezogen und ich sterbe ja nur, wenn der Turm fällt. Was tue ich dagegen als Spielleiter? Also wie handle ich in dieser Situation, wenn sich ein Spieler in der Gruppe im Grunde weigert, einen Stein zu ziehen?
Also prinzipiell ist es ja mal so, das sieht das Regelwerk so vor, dass jeder Spieler die Möglichkeit hat, einen Zug zu verweigern. Was dann bedeutet, dass er nicht aus dem Abenteuer entfernt wird, dass das eine nachteilige Konsequenz hat, dass er nicht zieht. Also, wenn der Killer auf mich zukommt und ich mache die Augen zu und duck mich und der Spielleiter sagt hier, zieh einen Stein, um zu entkommen und du sagst, ich will aber nicht entkommen, ich will hier nur hocken und die Augen zumachen, dann stirbt man halt nicht, aber vielleicht bringt der Killer meinen Nachbarn um. Der natürlich dann kein Spieler, sondern wen anders. Oder der Killer entführt mich. Oder der Killer verwundet mich. Oder, keine Ahnung, verkrüppelt mich. Oder irgendwie sowas. Nimmt einen Teil von mir mit, um dann hinterher noch brutaler zurückschlagen zu können. Oder nimmt mein Adressbuch mit und weiß dann jetzt, wo meine Familie wohnt. Oder irgendwie sowas. Das sieht das Regelbuch also eindeutig vor. Und auf Seite 66 sagt das Regelbuch auch nochmal was dazu, wenn man wirklich Spieler am Tisch sitzen hat, die mauern. Theoretisch ist das ja eine mögliche Taktik, einfach niemals einen Stein zu ziehen. Dann überlebt auf jeden Fall die eigene Figur, ist vielleicht hinterher verwundet und verkrüppelt und überhaupt, aber sie überlebt und sie wird nicht aus dem Spiel entfernt. Wenn man einen Spieler hat, der wirklich komplett mauert, kann man ihn sanft versuchen dazu zu bringen, dann vielleicht doch mal einen Stein zu ziehen. Dann wird hier im Regelbuch vorgeschlagen, dass wenn das nicht klappt, dass man dann den Spieler ganz besonders stark unter Druck setzt. Nicht als Railroading oder als Bestrafung, sondern es geht ja hier um ein Horrorrollenspiel. Das heißt, das Ziel ist, nur sekundär zu überleben, sondern das eigentliche Ziel ist, den Horror hier zu erleben. Und ich persönlich würde als Spielleiter einfach dann mal zur Not offen sagen, hier Leute, der Spaß bezieht sich daraus, dass man hier auch Steine zieht. Ich weiß, dass ich auf Cons manchmal die Regelerklärung so eingeleitet habe. Ich habe gleich bei der Regelerklärung gesagt, die Regelerklärung ist ja super kurz. Wenn er sonst würfelt, zieht dann Stein. Wer den Turm umschmeißt, ist tot. So, damit sind alle Regeln erklärt. Dann sagt man noch dazu, dass man keinen Stein ziehen muss. Und dann sage ich immer noch dazu, Leute, natürlich könnt ihr mauern, aber hey, wir spielen Horror, darum geht's hier nicht. Hat nie einer gemacht.
Ich glaube auch, das ist ein relativ theoretisches Problem. Am Ende muss man sich auch immer fragen, wenn ich keine Lust habe, Dread zu spielen, dann kann ich das ja auch einfach sagen. Also man muss das ja nicht spielen. Insofern würde ich dann schon gucken, wo ist denn das Problem? Geht es eben darum, dass man an dem Genre kein Interesse hat oder an dem Spiel an sich? Und oftmals, also ich glaube, es ist nicht ein Problem des Regelsystems, es ist wahrscheinlich eher dann eine Frage, die in der Gruppe geklärt werden sollte. Nee, ich finde gut, wenn die Frage gestellt wird. Also es lohnt sich ja manchmal, das Ganze aus einer anderen Perspektive nochmal zu betrachten. Und insofern hat uns Raphael natürlich auch nochmal geholfen, wie man damit umgehen kann, wenn ein Spieler eben kein Interesse daran hat, irgendwie einen Stein zu ziehen, weil er gerne überleben möchte. Insofern vielen Dank für die Frage. Ist super, wenn weitere so Fragen auftauchen, ne, wie schon gesagt, Kommentar, Mail und so weiter, dann gehen wir das gerne nochmal in der nächsten Episode durch. Und vielleicht machen wir dann am Ende auch nochmal so eine ganz große Episode, wo man sich irgendwie nur mit so Fragen beschäftigt, wenn genug eingesandt werden. Was ich aber nicht hoffe. Ich hoffe, das Regelwerk ist selbstklärend und wir müssen hier nicht so viele Fragen beantworten.
Ich bin gespannt. Ich glaube auch noch nicht, dass wir 3000 Fragen kriegen. Das können wir so nach und nach klären.
Ja, dann danke fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder mit dem Szenario Unter der Maske, das wahrscheinlich anspruchsvollste von den drei Szenarien. Und wenn alles gut geht, sind wir dann sogar zu dritt oder vielleicht sogar zu viert, je nachdem, wie wir das terminlich hinkriegen.
Bis nächstes Mal. Ciao.
Tschüss.